Ich möchte mit euch gern heute Morgen ein Wort oder von einem Wort ausgehend nachdenken, das den meisten wahrscheinlich sehr vertraut ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Und dort lese ich die Verse 28 und 29. Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 28 und 29. Ich weiß zwar nicht, ob wir genau die gleiche Übersetzung haben, aber wir kommen schon klar miteinander. Nehmen wir mal die hier. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe den Eindruck, ein ganz wichtiges Bedürfnis unserer Tage, unserer Welt, besonders hier in unseren Breitengraden vielleicht, aber ich denke in vielen anderen Teilen auch, ist dieses kleine, oh, du hörst schon wieder weg, blend's nochmal ein, sei so gut, ist im Vers 29 das Wörtchen Ruhe. Ruhe. Was ist denn Ruhe? Nun, Ruhe ist einmal das Gegenteil von Lärm. Wenn man so eine lärmende Kinderschar hat, es ist ja sehr lebendig, wirkt das, aber manchem Älteren wird es dann auch ein bisschen zu viel und man wünscht sich dann Ruhe im Sinne von, dass der Lärm nachlässt. Ruhe ist auch das Gegenteil von Belastung, dass einer sagt, oh, lasst mich doch alle in Ruhe. Und das, damit meinen wir nicht, dass wir den Geräuschpegel runterdrehen, sondern dass man keine Anforderungen mehr an uns stellt. Ruhe ist das Gegenteil von gefühlter Überforderung. Ruhe, das ist auch so viel wie Frieden oder Ordnung in unserem Leben oder auch in unserem Land. Wenn wir an ein Land denken, in dem Krieg herrscht und wir lesen davon ja jeden Tag in den Medien, wenn wir es lesen wollen, dann würden sich die Menschen dort gewiss auch nach Ruhe sehnen. Der Frieden und die Ruhe aber, die Jesus hier vor allen Dingen anspricht, war eine andere. Der Jude stand durch den Willen Gottes unter dem Gesetz des Moses. Und der Mose, das Gesetz Moses hat vom Menschen gefordert und das Gesetz war gegeben, damit die Sünde offenbar wird. Es war nie der Gedanke Gottes, dass der Mensch durch das Gesetz gerettet wird, sondern das Gesetz hat den Menschen, den frommen Menschen eigentlich unter Stress gebracht. Wie kann ich Gott zufriedenstellen? Oder wie Martin Luther es in seiner großen Verzweiflung formuliert hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und da kam Jesus, als die Zeit erfüllt war, die Zeit des Gesetzes hatte ihren Zweck, ihren ganz wichtigen Zweck, um eben die Sünde offenbar zu machen und das Bedürfnis nach einem Erlöser groß werden zu lassen. Und da kam Jesus, um Ruhe zu schaffen, um Frieden zu schaffen, so wie es in Römer 5, Vers 1 steht, nachdem wir gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir Frieden mit Gott. So da kommt die entscheidende Ruhe. Die entscheidende Ruhe unseres Herzens ist nicht das Aufhören von Lärm oder das Aufhören von Anforderungen, sondern ist der Friede mit unserem Gott durch Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns Ruhe zu verschaffen. Und indem wir Jesus erkennen, wird unser Herz zur Ruhe gebracht. Bei aller Anforderung der Heiligkeit Gottes, bei all unserem Versagen, das wir immer wieder neu bekennen müssen, ist die Ruhe, die daher, dass wir einen Erlöser haben. In Vers 27 am Ende sagte Herr Jesus, hier auch Matthäus 11, Vers 27, zweite Vershälfte, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. In der Begegnung mit Jesus kommt die entscheidende Ruhe in unser Herz. Ich hoffe, dass du für dein Leben in diesen Frieden eingegangen bist, dass du diese Ruhe kennst in deinem Herzen, den Frieden mit Gott durch Jesus, dass du gewiss weißt, meine Schuld ist vergeben, ich bin erlöst, ich bin versöhnt mit dem lebendigen Gott, und wenn der große Tag kommt, an dem ich einmal vor ihn treten werde, dass ich das ohne Furcht tun kann, weil ich weiß, dass er mich kennt und weil ich mich auf diesen Erlöser verlassen darf, der für mich spricht, der mein Anwalt vor dem lebendigen Gott sein wird. Ich möchte diesen Begriff der Ruhe, die uns Gott schenkt, diese ewige Ruhe, diese große Ruhe, diese entscheidende Ruhe in der Gemeinschaft mit Gott, aber auch herunterbrechen auf unseren Alltag. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Vielleicht saßt du zu ruhig. Ich hätte gern mal ein bisschen mehr Lebendigkeit und Action. Mancher Ältere würde sich das vielleicht wünschen, wenn das Leben scheinbar gar zu ruhig wird. Und andere wiederum sagen, oi, 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 wenn ich nur schon so weit wäre wie die Alten, dass mal Ruhe wäre. Naja, wie wir sind, so passt es uns manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie dein Alltag war, was dich beschäftigt hat in deinem Inneren, was dich beschäftigt hat in deinem äußeren Ablauf. Aber ich möchte einmal grundsätzlich sagen, der Gott, der uns Frieden mit Gott verschaffen konnte, der Gott, der uns die Ruhe verschaffen konnte, dass wir wissen dürfen, wir sind erlöst und wir werden bei ihm sein. Der Gott, der uns die Ruhe verschaffen konnte gegenüber dem Gesetz Gottes, weil er der Erlöser wurde, weil er unser Versöhner wurde, weil er alles bezahlt hat, der Gott ist auch mächtig, uns in unserem Alltag Ruhe zu verschaffen. Der Gott, der für unsere Ewigkeit sorgen konnte, der Gott, der für uns sorgen konnte in der Auseinandersetzung mit dem heiligen Gott, die wir Sünder waren, der Gott, der das konnte, der muss doch auch fähig sein, uns in unserem gewöhnlichen Alltagserleben den gleichen Frieden und die gleiche Ruhe zu schenken. Wenn Christus genug ist für meine Errettung, dann muss er doch auch genug sein für meinen Alltag. Mancher hat sehr zu kämpfen, bis er zur Ruhe des Glaubens kommt und zur Gewissheit des Heils. Es ist nicht für jeden einfach. Für mich war es einfach, für andere nicht. Aber es ist auch nicht immer einfach, in unserem Alltag zur Ruhe zu kommen. Und es gibt so viele Dinge, die uns Unruhe verschaffen. Das sind Sorgen und Ängste, die uns beunruhigen können. Es kann Entmutigung sein und Verzweiflung, die uns aufwühlt und die Ruhe nimmt. Es kann auch der Zorn sein, der uns die Ruhe nimmt, ja, wenn es da innerlich brodelt über Umstände, über andere Menschen, zornig zu sein auf sich selbst oder möglicherweise sogar auf Gott. Die Unruhe kann in uns sein, weil wir verletzt sind und enttäuscht durch die Behandlung anderer Menschen. Unser Herz kann unruhig sein durch Bitterkeit und Hass. Unser Herz kann auch beunruhigt sein, weil wir vor allen Dingen viel Vergnügen haben und unserer Seele gar keine Ruhe gönnen. Unser Herz kann beunruhigt sein, weil wir dem Besitz nachstreben und der Karriere. Und unser Herz kann unruhig sein im Bewusstsein meiner Schuld und der Scham vielleicht sogar über meiner Schuld. So gibt es viele Gründe, warum wir unruhig sein können. Aber die Frage ist, genügt das als Erklärung, warum unsere Herzen so unruhig sind, wenn Jesus doch gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, egal womit. Vielleicht war deine Unruhe eben in meiner Aufzählung enthalten. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Warum kommen auch bei uns Gläubigen unsere Herzen so manchmal nicht zur Ruhe. Ich rede ja von meinem eigenen Leben. Ich rede nicht euch irgendwas zu, sondern vielleicht brauche ich die Predigt gerade selber, die ich halte. Und ich habe heute Morgen mal drei Gedanken mitgebracht, warum möglicherweise unser Herz so manchmal nicht zur Ruhe kommt, obwohl Jesus diese Einladung ausspricht. Und das tut er ja nicht umsonst. Wenn er sagt, ihr werdet Ruhe finden, dann muss das ja stimmen. Drei Gründe, die ich mir denke für mein eigenes Leben, warum unsere Herzen nicht zur Ruhe kommen. Das erste, weil wir nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes. Oder ich könnte auch sagen, weil wir nicht geprägt sind vom Anschauen Gottes. Ich möchte mit euch ein Wort lesen aus dem 2. Petrusbrief im Kapitel 1. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und dort lese ich die Verse 3 und 4. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und die Verse, nein, nicht 3 und 4, sondern 2 und 3. Entschuldigung. Petrus sagt hier zunächst einmal, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Also Friede steht hier, ja. Gnade und Friede ist unser Thema heute Morgen. Friede und Ruhe sind austauschbare Begriffe. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr durch die Erkenntnis. Das heißt, das Anschauen, das Wahrnehmen, das Kennenlernen, das Erfassen, diese Offenbarung Gottes in meinem Herzen, wer er ist. Friede kommt durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Und im nächsten Vers heißt es dann so, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, also auch zu diesem Frieden, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, da fehlt doch ein Wort, gell? Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, also seine göttliche Kraft hat uns etwas geschenkt, und dann heißt es, wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Petrus ist ja durch manche Not gegangen. Wir kennen die Geschichten in den Evangelien, alles aufgewühlt sein, auch seiner Seele. Und er sagt uns hier, Frieden und Kraft kommt uns durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Wenn wir unruhig sind, wenn wir aufgewühlt sind, wenn unser Herz eben gerade nicht diese Ruhe hat, dann liegt es, Geschwister, ich bin mal ein bisschen mutig, nicht zuerst oder nicht nur, oder müsste ich sogar sagen, überhaupt nicht an den Umständen, die uns umgeben. Sondern sehr oft ist die Unruhe unseres Herzens darin begründet, dass unser Blick nicht auf diesen Herrn gerichtet ist. Dass wir ihn nicht vor Augen haben, dass unser Herz erfüllt ist von der Erkenntnis meiner Probleme oder meines Versagens oder meines Ärgers oder meiner Frustration und mein Herz ist nicht erfüllt von der Erkenntnis unseres Herrn. Dabei hat Jesus ja gesagt, kommt her zu mir. Jesus ist immer souverän, immer. Er hat immer den Überblick, er weiß immer, was er tut und er weiß auch, was kommen wird. Und er wusste auch, dass die Situation kommen würde in dein Leben, in der du dich gerade befindest. Für ihn gibt's ja keine Überraschung. Er weiß, er ist immer souverän, er ist immer in der Ruhe, er hat immer alles unter Kontrolle und er ist immer gut zu mir. Gestern haben wir noch ein Wort betrachtet, wo es heißt, in Römer 8, Vers 28, gut bekannter Vers, ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott tut Gutes. Und er liebt mich. Dieser Gott liebt mich immer. Und egal, was geschieht in meinem Leben, er liebt mich. Das muss ich auch lernen. Und ich muss es vielleicht immer wieder neu lernen. Als ich ein kleiner Junge war, so 8 Jahre, ich hatte schon meine Mutter verloren, meinen Vater verloren und in einer gewissen Hinsicht. Und dann starb meine kleine Schwester, die mein ganzer Stolz war, mit 2 Monaten. Und als meine Oma mir die Nachricht überbrachte, habe ich mich auf den Küchenstuhl fallen lassen und habe Gott ganz deutlich meine Meinung gesagt. Ich habe ihm spontan gesagt, wie nur ein Kind spontan sagen kann, lieber Gott, ich weiß, dass ich nicht immer lieber Junge war, aber dass du mir sowas antun würdest, das hätte ich von dir nicht erwartet. Das war in meinem Herzen. Wir als Erwachsene trauen wir uns das ja nicht mehr so zu sagen, weil wir so beherrscht sind, aber wir denken es, ja. Und das ist ja ungefähr das Gleiche. Und wenn wir erfüllt sind von der Erkenntnis Gottes, dann wissen wir, dass er unsere Bedürfnisse decken kann. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Das ist das Großartige. Manchmal sehen wir das voraus als Eltern, wenn unsere Kinder auf uns zukommen mit irgendeiner Situation und wir wissen schon im Vornherein, was los ist und wir wissen genau, was wir sagen sollen. Wir haben vielleicht sogar schon Vorsorge getroffen. Manchmal wissen wir es aber auch nicht. Manchmal wissen wir auch nicht, was wir unseren Kindern sagen, wie wir ihnen helfen können. Aber unser Vater weiß immer, was ich brauche, noch ehe ich ihn darum bitte. Ist mein Herz erfüllt von der Erkenntnis meines Gottes? Das ist immer wieder die Frage. Worauf ist mein Blick gerichtet? Womit beschäftige ich? Was erfüllt mein Herz? Und da will der Herr mir immer wieder neu helfen, indem er eben dieses Wort sagt, das heute unser Predigttext ist, kommt her zu mir, schaut auf mich. Ich habe vor einiger Zeit eine Zusammenfassung gelesen, die mich immer wieder fasziniert. Und die habe ich aus einer Studienbibel entnommen. Da hat jemand mal einige Aussagen über unseren Herrn Jesus zusammengefasst. Ja, alles biblische Aussagen. Und ich lese sie euch mal ausschnittweise vor. Jesus ist ausreichend zur Schöpfung, für die Rettung, für die Heiligung und die Verherrlichung eines Menschen. Er ist so vollkommen, dass es neben ihm keinen anderen Gott gibt. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Fülle der Gottheit lebt in ihm. Er ist der Erbe aller Dinge. Er schuf alle Dinge und alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Er hält alle Dinge zusammen durch das Wort seiner Macht. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist die Sonne, die erhellt, der Arzt, der heilt, die feurige Mauer, die verteidigt, der Freund, der tröstet, die Perle, die reich macht, der Fels, der uns trägt, auch unter heftigstem Druck. Er hat weder Anfang noch Ende. Er ist das fleckenlose Lamm Gottes und unsere Hoffnung. Er ist unser Leben. Er ist der Ursprung unserer Rettung. Er ist der Sieger. Er ist der Herr der Heerscharen. Er ist der Mann der Schmerzen. Er ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Weinstock. Und er ist der Löwe Judas und das große Ich Bin. Das ist nur ein Ausschnitt von dem, wer er ist. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, dann kommen wir zu ihm, indem wir zur Schrift kommen und hineinschauen, wer ist Jesus. Und wir haben es eben in Matthäus 11 ja gerade gelesen, in dem Vers 27, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem ist der Sohn, nein, vorher, Entschuldigung, niemand kennt den Sohn als nur der Vater und wem es eben der Vater offenbaren will. Und der Vater will uns Jesus offenbaren. Und unser Herz ist oft so unruhig über unseren Sorgen und unseren Frustrationen und unseren Enttäuschungen und unserer Verzweiflung und unserer Bitterkeit, weil unser Herz nicht erfüllt ist von Jesus. Wie oft sagt die Schrift, lasst uns aufsehen auf Jesus. Unser Herz ist oft nicht in der Ruhe. Das ist der erste Grund, weil unsere Herzen nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes. Und ein zweites folgt daraus. Wenn wir nicht geprägt sind von der Erkenntnis Gottes, wenn unser Blick nicht auf ihn gerichtet ist, dann sind wir auch nicht geprägt als zweites vom Vertrauen in den lebendigen Gott. Und wir können mal etwas mitlesen aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, der Prophet behandelt hier, oder Gott behandelt durch den Propheten, dass die Wahrnehmung Israels in ihrer Not, in der sie waren. Und dann lesen wir zum Beispiel mal den Vers 27, Jesaja Kapitel 40, Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Herr, schau, wie es mir geht, und das geht anscheinend an dir vorüber. Du nimmst das anscheinend nicht wahr und du gibst mir nicht, was mir zusteht. So scheint es dieser Text zu sagen. Gott hat mich übersehen. Mein Weg ist vor ihm verborgen. Das war der Ausruf des Volkes Israel, und vielleicht empfinden wir manchmal genauso. Herr, hast du mich vergessen? Ich habe manchmal im Gebet sagen müssen, Herr, was ich gerade erlebe, ob es mein eigenes Erleben ist oder das Leben anderer, die ich begleiten darf, dass ich manchmal sagen muss, Herr, was du gerade tust oder was du vielleicht auch gerade nicht tust, das scheint ein Fehler zu sein für unsere Wahrnehmung. Und das ist es manchmal. Ich meine, wer bin ich, dass ich das Handeln Gottes immer verstehen könnte? Mir kommt das manchmal vor, als hätte Gott einen Fehler gemacht. Ich weiß zwar mit meinem theologischen Kleinhirn, dass das nicht sein kann, aber es kommt mir trotzdem so vor. Und am liebsten würde ich Gott das sagen. Und genau so macht es Israel hier. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott Sätze wie zum Beispiel den Vers 26. Hebt eure Augen zur Höhe und seht. Und da meinte er in der Nacht, wenn man den Sternenhimmel sieht, kann man bei uns ja nicht mehr so schön sehen. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal im Inneren in der ländlichen Gegend von Westafrika war, weit ab von allen Städten, wo es richtig dunkel war. Ich habe einen Sternenhimmel gesehen, das war mir völlig neu, so einen Sternenhimmel zu sehen. Ich habe gesagt, wir haben in Deutschland auch schön, aber so einen Sternenhimmel, den siehst du nicht bei uns. Und es sagt Gott zu Israel, jetzt schaut doch mal zur Höhe und seht. Also all die Himmelskörper. Und das ist ja nur ein winziger Ausschnitt von all den Himmelskörpern, die es gibt. Wer hat diese erschaffen? So, und wenn wir, heute sind wir ein bisschen schlauer, da können wir sogar Karten anschauen, die uns einen weiten Blick geben ins Universum. Und wenn wir nur an unsere Galaxie denken mit Hunderten von Milliarden von Himmelskörpern, das ist für mich unvorstellbar. Also mit Zahlen habe ich es ja, aber das überfordert mich. Und dann ist unsere Galaxie nur eine von Hunderten von Millionen Galaxien. Also da kommt ja kein Mensch mehr mit. Mit einfachem Denken. Und Gott sagt, wer hat das alles erschaffen? Und schau, wenn mein Herz so in der Unruhe ist, wenn es so überwältigt ist von den Dingen, die mich beeindrucken, ob es eben Probleme sind von außen oder mein Versagen von innen, meine Unwissenheit, meine Ratlosigkeit, dann sagt Gott, am besten kaufst du ein Flugticket und fliegst mal nach Westafrika und gehst mal wieder in so ein Dorf, weit ab von allen Straßen, und wartest, bis dunkel wird, und dann guckst du mal hoch. Und dann stellst du dir die Frage, wer hat die alle erschaffen? Und wir wissen als Gläubige, ich denke, ihr denkt auch so, das hat Gott nicht geschaffen durch einen jahrmillionenlangen Prozess einer Evolution, sondern Gott sprach und es wurde. Und weiter, er, der ihr Heer nach der Zahl herausführt, der sie alle mit Namen ruft. Das erstaunt mich jedes Mal. Also diese Hunderte von Milliarden mal Hunderte von Millionen, ich weiß nicht, ob dein Taschenrechner ausreicht, um sowas mal nur theoretisch auszurechnen. Und da sagt Gott, dass er sie alle mit Namen ruft. Ich frage mich immer, wozu, Herr? Wozu haben die alle einen Namen? Bis auf die Erde sind die alle unbewohnt, tot, leblos. Scheinbar ohne Bedeutung. Die hat Gott einfach geschaffen, um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen. Und er kennt sie alle mit Namen. Und so groß ist sein Vermögen und so stark ist er, dass es nicht an einem fehlen kann. Das heißt, er vergisst nicht einen einzigen, sondern in der Mitte des Verses heißt es, dass er sie nach der Zahl herausführt. Das heißt, die ganze Umlaufbahn, in dem all diese unfassbar große Zahl von Himmelskörpern da drehen seit Jahrtausenden. Und Gott das alles so aufrechterhält durch die Kraft seines Wortes. Das ist unser Gott. Und das ist der Gott, der sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Das ist der Gott. Das ist der Gott, der das tut. Immer tun wird. Und deswegen, Geschwister, kommt unsere Unruhe. Also Punkt 1, einmal dadurch, dass wir nicht erfüllt sind von der Erkenntnis unseres Gottes und zweitens nicht erfüllt sind vom Vertrauen in diesen lebendigen Gott. Wenn wir weiterlesen hier in Jesaja 40, dann lesen wir mal ab Vers 28. Weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke im Überfluss dem Unvermögenden. Ihr müsstet jetzt protestieren. Ich habe was Falsches vorgelesen. Genau das gibt Gott nichts, dass wir dann vor Kraft kaum noch laufen können und sagen, jetzt habe ich das Leben im Griff. Nein, er gibt Stärke genug, sodass ich Tag für Tag von diesem Gott lebe. Nicht von mir und meinen Kräften und meinem Wissen und meinem Können und meinem Überblick und meiner Voraussicht und meiner Souveränität, sondern dass ich ihm vertraue. Er gibt. Und noch weiter Vers 30 und 31. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen. Da bin ich schon drüber raus, also über dieses Lebensalter meine ich. Aber die auf den Herrn harren, da gehöre ich noch dazu, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt wahrscheinlich keinen Vers in der Bibel, den ich Gott so oft vorgehalten habe wie den. Diesen Vers 31. Denn ich habe das ganz oft gebraucht. Wie man so neudeutsch sagt, gefühlte 1000 Mal. Herr, ich kann das nicht. Herr, das ist zu viel. Herr, das ist so groß. Ich habe Angst vor dieser Aufgabe. Ich habe Angst vor dieser Verantwortung. Das ist alles nicht schlimm, wenn wir das empfinden. Ist gar nicht schlimm. Solange unser Blick auf den gerichtet ist, der gesagt hat, kommt her zu mir. Unsere Seele kommt nicht zur Ruhe, weil wir nicht erfüllt sind von der Erkenntnis Gottes. Unser Herz kommt nicht zur Ruhe, weil wir diesem Gott nicht vertrauen. Psalm 46, Vers 11. Psalm 46, Vers 11. Seid still. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. So, da kommt unsere Seele zur Ruhe. Im Anschauen der Herrlichkeit unseres Gottes. Und deswegen, Geschwister, ist so wichtig, dass wir uns nicht zu sehr mit unseren Nöten und Problemen beschäftigen, sondern dass wir uns beschäftigen mit unserem Gott. Wie viel reden wir von ihm? Wie viel reden wir mit ihm? Unser Herz kommt zur Ruhe, weil wir erkennen, dass er Gott ist. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, mal im Boot, ihr kennt ja die Geschichten, gibt es ja verschiedene, wo sie mit Boot waren, der Sturm kam und so, und dann steht Jesus auf und gebietet den Wellen und ist alles ruhig. Und dann offenbart Jesus, was eigentlich die Ursache ihrer inneren Unruhe war. Und es war nicht der Sturm, der bedrohend sein kann, sondern Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen. Und daher kommt oft unsere Unruhe, weil wir nicht diesem lebendigen Gott vertrauen. Wir reden davon. Aber dann kommt die entscheidende Situation und dann merke ich, ich habe keinen Glauben. Mein Glaube ist klein. Die Jünger haben mal gesagt, Herr, mehre uns den Glauben. Und Jesus hat nicht gesagt, mach ich. Sondern er hat gesagt, wenn euer Glaube ist wie ein Senfkorn, dann handelt. Hudson Taylor hat es ja so ausgedrückt, wir brauchen keinen großen Glauben, aber Glauben an einen großen Gott. So, da kommt unsere Seele zur Ruhe, weil wir diesen großen Gott vor Augen haben und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Aber es gibt noch einen dritten Grund für unsere Unruhe und ich kehre nochmal zurück in den Predigttext aus Matthäus 11. Matthäus 11. Und lese nochmal den Vers 29. Matthäus 11, Vers 29. Da ist nämlich dieses Reden von Jesus über die Ruhe eingebunden in einen bestimmten Zusammenhang. Und der heißt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Viel aufgewühlt sein in unserem Herzen, viel Unruhe unseres Herzens kommt eben daher, dass wir das genau nicht machen. Dass wir sein Joch nicht aufnehmen. Dass wir uns nicht beugen unter seinen Willen. Das Joch auf uns zu nehmen, bedeutet, das anzunehmen, was Jesus in mein Leben hineinlegt. Einzusteigen in die Gemeinschaft mit ihm, der das Kreuz auf sich genommen hat und der gesagt hat, so, und jetzt nehmt mein Kreuz auf euch. Tretet ein in diese Gemeinschaft mit mir. Und so wie der Herr Jesus gesagt hat im Garten Gethsemane, Herr, wenn es möglich ist, nimm den Kelch von mir, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deine, will er uns helfen, genau das Gleiche zu sagen. Das geht bei uns vielleicht nicht so schnell wie beim Herrn Jesus, weil wir Menschen sind. Und für ihn war es auch ein harter Kampf, bevor er sagen konnte, dein Wille geschehe. Sein Joch, das ist seine Führung in meinem Leben, sein Wille. Das ist der Weg, den er mich führen will. Und das ist die Last, die er mit uns tragen will. Im Psalm 68 heißt es sogar mal, Tag für Tag trägt er meine Last. Und Geschwister, da kommt oft so viel Unruhe her, dass wir dieses Joch, dieses Kreuz, diese Wegführung, diesen Willen Gottes für uns nicht akzeptieren können. Solange unser Herz sich sperrt und sich wehrt gegen den Willen Gottes, gegen die Führung Gottes, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Herz nicht zur Ruhe kommt. Und deswegen sagt Jesus ja, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Schaut auf mich, ich habe mich dem Willen des Vaters unterstellt. Ich bin voller Sanftmut und voller Demut und ich akzeptiere den Weg des Vaters. Und deswegen war Jesus in der Ruhe. Er war nicht ohne Kampf. Und ist unsere Seele vielleicht auch manchmal so unruhig, ist manchmal in uns auch so viel Lärm in unserer Seele, weil so viel von unserem Willen und unseren Plänen und unserer Ehre und in der Folge von unserer Auflehnung gegen das, was Gott tut und nicht gelingen lässt, unser Herz davon erfüllt ist. Unser Herz kommt zur Ruhe. Dort, wo wir uns demütigen unter seine gewaltige Hand. Wir hatten eine alte Schwester in der Gemeinde, die vor ihrem Sterben noch manches zu leiden hatte. Und sie hat den Satz gesagt, Herr, du darfst das. Herr, du darfst das. Ein Satz, den begegne ich immer wieder in unserer Gemeinde, weil Geschwister das damals aufgenommen und weitergetragen haben. Herr, du darfst das. Geschwister, wir gehen alle wieder in unseren Alltag, ihr in euren und ich in meinen. Meiner ist anders wie deiner und deiner anders ist anders wie meiner. Deiner ist nicht schwerer wie meiner und meiner ist nicht leichter als deiner. Jeder hat genau den Weg, den Gott ihm zugemessen hat. Wir alle wissen zum Teil, was in der kommenden Woche auf uns zukommt. Das macht uns vielleicht jetzt schon Angst. Dem Schüler die Abi-Prüfung und dem Älteren vielleicht der Arzttermin oder dir das Gespräch mit einem Chef, das terminiert ist oder was auch immer. Es kann ja vieles sein, das wissen wir schon, dass es kommt. Und manches ahnen wir auch noch nicht und es wird vielleicht auch gut so sein. Wir wissen alle nicht, was an Unruhe auf uns zukommt diese Woche. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, lasst euch erfüllen mit der Erkenntnis von mir selbst. Kommt zu mir und schaut mich an. Schaut mir in die Augen. Psalm 121, ja, wie die Augen der Herren, der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen und wie die Augen der Mägde auf die Hände ihrer Herren sehen. So schauen unsere Augen auf dich, sodass wir ihn betrachten. Und mitten in unserem Sturm, mitten in unserer Unruhe, mitten in unserer Furcht, bitten, Herr, lass mich dich sehen. Lass mich erkennen, wer du bist in dieser Situation. Unsere Unruhe kommt oft daher, dass wir nicht unseren Blick auf ihn richten und uns so wenig mit ihm beschäftigen, unser Herz nicht erfüllt ist von ihm selbst. Und unser Herz ist oft so unruhig, weil wir ihm nicht vertrauen. Vor vielen Jahren, als unsere Tochter noch ein kleines Mädchen war, sie hat, wie Kinder das so allgemein haben, die hat manchmal interessante Ideen gehabt und wir sind mal aus dem Haus. Und sie nahm meine Hand, wir haben einen Fußweg zu machen gehabt und dann sagt sie, Papa, wir spielen jetzt blind. Du bist blind und ich führe dich. Ja, habe ich gedacht, lustiges Spiel, können wir machen. Habe die Hand gegeben, sie hat gesagt, aber nicht blinzeln. Nö, natürlich nicht. Okay. Da sind wir losgelaufen. Und während wir liefen, ich kannte den Weg ja, wusste ich, jetzt kommt eine Kreuzung. Da gibt es einen Bordstein, da kann man runterfallen, da gibt es ein Verkehrsschild, da kann man dagegen laufen. Und dann habe ich etwas getan, das hat sie später mal beleidigt, also glaub nicht wirklich, aber ein bisschen. Sie lief rechts von mir und ich habe es mit dem linken Auge habe ich geblinzelt. Da war ich ja sicher, weil ja die Nase dazwischen war, das konnte sie ja nicht sehen. Und habe ein bisschen geblinzelt. Ja, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ganz einfach, das muss man ehrlich sagen. Ich habe ihr nicht vertraut. Geschwister, so ist bei uns manchmal auch nur, da nützt manchmal Blinzeln nichts. Es gibt so manche Situationen, gerade in meinem Leben, wo ich vor Fragezeichen stehe und sage, ich würde gerne mal so den Vorhang ein bisschen öffnen. Aber geht nicht. Unser Herz kommt nicht zur Ruhe, wenn wir nicht erfüllt sind von der Erkenntnis Gottes und wenn wir nicht geprägt sind vom Vertrauen in ihn. Und wenn unser Wille seinem Willen nicht ausgeliefert ist, dann wird es in unseren Herzen keine Ruhe geben. Der Martin Jetter hat vorhin zum Eingang ein Lied gespielt. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr mitgesungen habt innerlich, ob ihr es erkannt habt, ich weiß es nicht. Ich habe es gleich erkannt und den Text nicht so ganz im Kopf gehabt, aber das Thema schon. Weißt du es noch? Er weiß es noch, gut. Hat er überlegt, gewählt. Das lese ich euch jetzt vor, weil es eine Hilfe ist für uns, zur Ruhe zu kommen. Es berührt besonders den dritten Punkt. Ja, die Unruhe in unseren Herzen, weil unser Wille dem Willen Gottes nicht ausgeliefert ist. Oder wollen wir es gleich singen? Könnte man ja auch. Spielen kannst du ja schon, oder? Ja. Guck mal, Nummer 21. Kriegst du so schnell nach mit der Liederdatenbank? Oder ihr habt ja auch Liederbücher, oder? Habt ja gar keine mehr. Ja, nennt ihr Liederbücher, dann habt ihr gleich die Noten. Und inzwischen hat unser lieber Tontechniker, habe ich jetzt in Stress gebracht. Schnell auf die Liederdatenbank. Ja. Schon wieder Unruhe, gell? Schon wieder Unruhe. Ja, aber die ist gleich erledigt. Aber das sollen wir singen. Und ganz bewusst, Geschwister, also wenn wir das jetzt singen, dann möchte ich euch, ich will euch ja nicht unterstellen, dass ihr nicht nachdenkt, wenn ihr singt. Aber manchmal singen wir ja, weil man singt und man denkt nicht viel. Aber das ist ein Gebet. Alles will ich Jesus weihen. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Frieden. Lasst uns das zusammen singen. Und Herr, wir möchten das nicht nur gesungen haben jetzt, sondern danke, dass du uns die Gnade schenkst, das auch in unseren Alltagserlebnissen zu bejahen. Du siehst all die Dinge, die uns Unruhe verursachen, ob es von innen kommt oder von außen. Und danke dafür, dass unsere Herzen zur Ruhe kommen, dass du uns Frieden und Ruhe schenkst in der Erkenntnis deiner selbst. Herr, lass uns dich besser kennenlernen, lass uns sehen, wer du bist. Wie die Griechen damals sagten, wir wollen Jesus gerne sehen. Wie Zachäus, der auf den Baum stieg, um zu sehen, wer Jesus wäre. Herr, so gib uns dieses tiefe Verlangen, dich sehen zu wollen. Und dich zu erkennen, erfüllt zu sein durch den Blick auf dich. Und in der Folge, durch die Erkenntnis deiner Herrlichkeit, lernen dir zu vertrauen, auch in den undurchsichtigen Situationen unseres Lebens, für die wir keine Lösung haben, wo uns kein Mensch raten kann, dir zu vertrauen, der du alles überblickst, auch unser Morgen. Und danke dafür, dass du uns die Gnade schenkst, dich anzusehen und deswegen dir alles zu weihen, uns dir zu unterstellen, wie wir es gesungen haben, auch, dass unser sündiger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Dazu hilf uns, Herr, in deiner Gnade, damit unsere Seelen zur Ruhe kommen. Danke, dass du mit uns gehst und dass du uns trägst in deiner Treue. Amen.